ich habe bei vielen Technologien in Silicon Valley gesagt, oh, das überzeugt mich nicht, aber das ist doch schon richtig cool. Und bei KI denke ich immer, okay, du hast einen plausibel klingenden, aber sinnentleerten Brei rausgekotzt in einer Welt, in der ehrlich gesagt solcher Brei schon zuhauf existiert, toll gelaufen. Und es ist genauso wie bei Krypto, dass ich eben nicht verstehe, was genau der Nutzwert hier sein soll, außer dass halt irgendwelche Grifter reicher werden.
Herzlich willkommen bei What's Left, dem linken Podcast zur US-Wahl. Eine Koproduktion der Schweizer Wochenzeitung WOTS und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Mein Name ist Lukas Hermsmeier, ich arbeite als freier Journalist in New York und ich werde bis November mit verschiedenen Gästen über die dringendsten Themen dieses Landes sprechen. Das Silicon Valley war mal ein großes Versprechen. In dieser Region in Kalifornien sollte der Kapitalismus revolutioniert werden. Unternehmen wie Google und Facebook verkauften eine neue Kultur, horizontal und bunt, agil und nonkonform. Alle Nutzer dieser Welt verknüpft, das Internet als Halsbringer der Demokratie. Aus diesem Versprechen ist wenig geworden. Wir wissen längst, dass die meisten Tech-Unternehmen genauso autokratisch geführt werden wie andere Großkonzerne auch. Und dass im Silicon Valley der gleiche Profitzwang herrscht. Wir wissen, dass sich Social Media für Hetze und Verschwörungsideologien wunderbar anbietet. Und wir wissen auch, dass einige der bestimmenden Figuren dieser Branche ganz offen faschistoide Politik unterstützen und betreiben. Bestes Beispiel dafür ist Elon Musk, der unter anderem den Autokonzern Tesla und die digitale Plattform X leitet. Der reichste Mann der Welt, der in diesem Wahlkampf an der Seite von Donald Trump steht. Hat sich das Silicon Valley also nach rechts radikalisiert? Oder war die Idee, dass da eine progressive Gegenkultur wächst, schon immer naiv? Wie ist das Verhältnis zwischen Kamala Harris und der Tech-Industrie? Und gibt es im Valley so etwas wie eine linke Opposition? Unter anderem über diese Fragen spreche ich heute mit Adrian Daub. Adrian wohnt in San Francisco und ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University, die im Herzen des Valleys liegt. Er kennt die Tech-Branche also aus nächster Nähe. Adrian unterrichtet und forscht nicht nur, er schreibt auch Essays für internationale Medien und er schreibt Bücher. 2020 erschien »Was das Valley Denken nennt«. Darin geht es um die prägenden Ideologien und Narrative der Tech-Branche. Sein neuestes Werk, gerade frisch auf dem amerikanischen Markt, befasst sich mit der Cancel-Culture-Panik. Auch darüber sprechen wir. Hier ist Adrian Daub. Lieber Adrian, hi! Wo erreiche ich dich gerade? Bist du an deiner Uni oder bist du zu Hause in San Francisco?
Ich bin daheim in San Francisco. Dienstags ist so mein Tag, wo ich in San Francisco bleibe und nicht nach Palo Alto fahre.
Und gerade hat das Semester begonnen oder so vor so ein paar Wochen, wenn ich es richtig überblicke, oder?
Gestern,
also
erste Vorlesung zweimal hintereinander, ja.
Hektische Zeit. Und genau. Dann ist heute auch noch ein Buch von dir erschienen, über das wir auch reden, allerdings eher am Ende des Gespräches, weil die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, was das Silicon Valley macht und was das Silicon Valley vor allem auch politisch macht, wo es gerade steht in diesem Wahlkampf. Ich würde gerne ein paar Schritte zurückgehen oder sozusagen erstmal was Grundsätzliches klären. Wenn wir über das Silicon Valley sprechen, worüber sprechen wir dann? Weil es ist ja einerseits ein Ort, einerseits vielleicht eine Wirtschaftsweise. Wie würdest du das versuchen zu greifen?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig und es verschiebt sich auch immer mehr. Es sind mehrere Sinne, in denen es gebraucht wird, da hast du ganz recht. Und die haben irgendwann mal halt auch relativ gut miteinander übereingestimmt. Das heißt, die wichtigen Hochtechnologiefirmen, die wir damit meinen können, also diese Branche war stark zentriert auf diese Region. Die Bucht von San Francisco oder die San Francisco Peninsula, das war alles relativ koinzident. Und das hat sich in den letzten paar Jahren sehr stark verschoben. Ne? Also wenn wir heute über einen Rechtsruck von Silicon Valley reden, reden wir wahrscheinlich auch über die Kryptobranche, die hier gar nicht so sitzt. Die ist eher anderswo ansässig. Aber genau, das Ganze überlagert sich. Also einerseits meint man sicherlich die Region. Also das wäre die Halbinsel südlich von San Francisco, manchmal inklusive der Stadt, also irgendwo zwischen San Francisco und San Jose. Man meint sicherlich nicht jeden Betrieb dort, sondern eben die innovativen Hochtechnologiefirmen. Man meint normalerweise auch nicht Biotech, sondern eben eher Informationstechnologie und so weiter. Und unter denen meint man dann häufig, sag ich mal, die Überflieger, die Einhörner, die richtig absahnen. Nicht? Also da gibt es auch ganz viele kleine Unternehmen, die Zulieferer sind fürs Verteidigungsministerium oder sowas. Das ist damit, glaube ich, eher auch nicht gemeint. Man meint eben vor allem die Milliardäre, die CEOs und CFOs, die Investoren.
Bestimmter Unternehmen wie Facebook, wie Uber, wie...
Ja, aber ich denke in den USA, gut, das ist sicher im deutschsprachigen Raum dominant, aber hier wird sicherlich auch jemand wie Mark Andreessen oder, Paul Graham damit gemeint.
Also Investoren.
Investoren, die eigentlich, gut, Andreessen hat Netscape Navigator damals erfunden, aber das war, da war ich noch in der Schule. Na, also die irgendwann mal was erfunden haben und eigentlich vor allem jetzt durch Risikokapitalinvestitionen in Erscheinung treten. Und das wird in den USA sicherlich auch mitgemeint. Also da kommen wir sicher nochmal nachher drauf. Es gab so einen Brief, VCs for Kamala.
Genau.
Und da war genau das, also das war schon so als Ausdruck von Silicon Valley gedacht. Also diese Leute haben sich eingemischt, weil sie eben dachten, die Wahrnehmung von Silicon Valley wird verkrümmt. Das heißt, die haben sich sozusagen dazu gezählt. Das kann man dann relativ pragmatisch zeigen. Ja, und das andere ist natürlich nochmal, also das sozusagen die ganze, einfach die Technologiebranche. Und da wäre dann eben Krypto mit dabei oder AI und so weiter. Also dass das sozusagen Silicon Valley abbildet. Oder das Silicon Valley das bedeutet. Und dann das andere, was man noch dazu sagen kann, wenn Leute wie Elon Musk darüber reden, dass Silicon Valley jetzt sich nach rechts wendet, meinen die Menschen wie sich selbst. Also noch nicht mal irgendwie Belegschaften, nicht irgendwelche Manager, nein, die meinen wirklich nur die Überreichen. Und es ist sozusagen, ist auch ein Machtanspruch mit drin, dass man sagt, das Silicon Valley bin ich.
Ja. Wir werden natürlich und vielleicht auch leider noch über Elon Musk sprechen. Du nochmal auf dein Buch zurück. Du schreibst in deinem allerersten Satz, nennst du das Valley einen Ort, der gerne so tut, als hätten seine Ideen keine Geschichte. Mhm. Was steckt hinter dieser Geschichtslosigkeit, also dieser fabrizierten, vermeintlichen Geschichtslosigkeit und wem nützt sie?
Ja, also ich glaube, das ganze Tal baut darauf auf. Nicht? Also es wird so getan, als habe diese Region sozusagen wirtschaftlich nicht existiert, bevor die Hochtechnologiebranche eingezogen ist. Das stimmt nicht. Ne? Also es ist eine sehr reiche Region, die sehr stark auf die Ausbeutung mexikanischer Ureinwohner ist zu viel gesagt, aber Menschen, die da schon waren, bevor das hier USA wurde, nicht, basierte. Und natürlich und viel von der Wertschöpfung in Silicon Valley hatte am Anfang sehr wenig mit der Technologie selber zu tun, sondern eben mit Immobilienspekulationen. Und wurde finanziert vom Geld reicher Ostküstenfamilien und was weiß ich, Investorengruppen und so weiter. Also Fred Terman, der damalige Provost an Stanford, hat 65, 66 ganz gezielt die ersten VCs nach Stanford geholt. Und das war, um Ostküsten-Investitionskapital zu verbinden mit kalifornischer Hochtechnologie. Ne? Also das ist genau die Art Geschichte, die hier, sag ich mal, relativ mit dem Deckmantel des Schweigens bedeckt wird.
Weil es zu aufgeladen wäre und quasi dem puren Anspruch oder dem Pionieranspruch etwas entgegensetzen würde, was sie nicht so gerne sehen.
Ja, sicher, aber auch einfach weil man sagen möchte, wir machen Kapitalismus jetzt anders. Ne? Und das war zumindest lange Zeit das Versprechen. Ob das mittlerweile noch so überhaupt aufrechterhalten wird, weiß ich gar nicht. Aber der Anspruch war, wir machen einen netteren, besseren Kapitalismus. Dabei war es im Grunde genommen eine Fortsetzung des Kapitalismus mit den absolut klassischen Mitteln. Ne? Aber es war halt irgendwie, die Leute fuhren mehr Fahrrad und das Essen war umsonst in der Kantine und alle hatten
Tischtennisplatten,
alle hatten Hoodies an, alles war bunt bemalt. Ne? Ja, okay. Aber das war, also ich denke, das war Teil des Anspruchs, auch der eigenen Belegschaft gegenüber. Ihr macht nicht nur, ihr seid keine Corporate Drones, ihr seid mehr als das, ihr seid Teil einer Familie. Naja, sobald man das versucht, irgendwie das auszuformulieren, was das bedeuten könnte, ist man sehr schnell wieder bei einem ganz traditionellen Beschäftigungsverhältnis. Aber also ich denke, genau, es sollte eben, es hat diesen Firmen geholfen, dass sie sozusagen sich als als eine Disruption, als eine Unterbrechung des alten Kapitalismus sozusagen haben positionieren können.
Und abgesehen von den Kontinuitäten, also dem, was du jetzt schon angesprochen hast, dass da einfach auch wirklich kapitalistische Produktionsweise und Anspruch fortgesetzt wird, kann man denn die Ideologie des Silicon Valleys, abgesehen von den Widersprüchen und zum Teil auch Unstimmigkeiten, definieren? Also was da dann doch Neues ist?
Ja, also ich denke, der erste Versuch dessen stammt von stammt aus dem Jahr 1996, die California Ideology. Mhm. Und das ist eben Counterculture plus Radikalliberalismus, also Libertarianism. Aber da gibt es mittlerweile auch so Nachbesserungen. Also mein Kollege Fred Turner in Stanford, der sagt eher, naja, ob dieses Treffen von Radikalliberalismus und Gegenkultur sozusagen auf Augenhöhe stattgefunden hat, ist nochmal eine andere Frage. Und Fred wird eben sagen, nee, das war eigentlich immer libertärer. Der Gegenkultur nordkalifornischer Prägung lag immer ein gewisses Moment des Libertarianism inne. Mhm. Die waren relativ wirtschaftsfreundlich, verglichen, sagen wir mal, mit deutschen 68ern, deren Marxismus, mit dem ging es, war es nicht so weit. Sie wollten besser wirtschaften, sie wollten nicht unbedingt weg vom alten Firmendenken. Und viele von ihnen sind tatsächlich in die Wirtschaft gegangen, um nicht in die Regierung gehen zu müssen, um nicht sozusagen, das war für sie das wirklich Korrupte. Also insofern waren das schon im Grunde genommen Libertäre, nur eben mit langen Haaren und ungekämmten Bärten und auf Drogen und so weiter. Und dann gibt es die weitere andere Behauptung, die eben sagt, dass das Gegenkulturelle im Grunde genommen immer stärker eigentlich nur vorgeschoben wurde. Das heißt, wirklich nur eine Art Anstrich war, so eine Art Hippie-Washing dieser Unternehmen, na, dass das eigentlich nie wirklich in den Firmen richtig angekommen ist, sondern eben wirklich nur sich auf kulturelle Signifikanten. Also ihr dürft euer Fahrrad hier abstellen, wir stellen eine Tischtennisplatte hin und so weiter. Aber wenn die Zahlen nicht stimmen, fliegt ihr natürlich trotzdem raus. Ne? Also die Frage, wie die zwei sich zueinander verhalten, ist eine sehr, sehr gute. Und dann Malcolm Harris hat in seinem Buch sehr schön dargestellt, nicht, das ist so ein Moment.
Also ein ganz kurz, nur ein linker Autor, der in, ich glaube, mittlerweile wieder in Philadelphia wohnt und der ein Buch namens Palo Alto geschrieben hat, was vor ein paar letztes Jahr rausgekommen
ist. Letztes Jahr, ne? Glaube ich, ja.
In dem es ein sehr, sehr ausführlich eine materielle oder eine materialistische Analyse und Genese dieses Ortes letztendlich. Darum geht es in dem Buch.
Ne? Ja. Und man sollte dazu sagen, Harris hasst Palo Alto. Also es ist eine,
obwohl er daher kommt.
Ja, genau. Naja, Santa Cruz, glaube ich, aber er ist da geboren. Okay. Es ist eine 650-seitige Hassbiografie und ehrlich gesagt auch ein bisschen erschöpfend. Es ist ein gutes Buch, aber es ist obsessiv. Aber bei dem erkennt man eben so ein bisschen die Kontinuität. Nicht, also das ist für Europäer nicht immer ganz klar sichtbar oder sichtlich beim Radikalliberalismus amerikanischer Prägung, aber der operiert natürlich doch mit ganz knallharten Hierarchien, von denen er annimmt, sie sei natürlich. Ne? Wir wollen, dass die Gesellschaft und dass die Regierung sich raushält aus solchen Sachen, damit sich die Sachen natürlich sortieren. Ne? Und Harris' Punkt ist, dass der Sozialdarwinismus und dass die Eugenik, die auch immer sehr stark im Silicon Valley, eben gerade durch Stanford vertreten war, sich komplett nicht beißt mit dieser radikal-liberalen Ideologie, eben weil die davon ausgeht, dass gewisse Menschen halt besser sind, was Business angeht, besser geeignet sind für Arbeiten der Hochtechnologie, dass Frauen sich halt nicht so richtig eignen dafür und so weiter und so weiter. Und dass es sich, dass sozusagen, wenn die Hand des Staates sich sozusagen zurückzieht, dass sozusagen weiße junge Männer ziemlich natürlich oben drauf sein werden, nicht? Also das ist das andere, was, glaube ich, jetzt erst sozusagen vielen Leuten auffällt, dass das radikal liberale in Silicon Valley immer auch im Grunde genommen einem gewissen Sozialkonservatismus das Wort geredet hat, dass das sozusagen nicht der Gegensatz war, den man ihn gerne konstruiert. Und das heißt eben auch, dass gewisse Kräfte in Silicon Valley, die wir vor allem als Libertäre heute verstehen, im Rückblick im Grunde genommen auch, naja, quasi Eugeniker waren.
Mhm. Und weil du es auch schon angesprochen hast, die Staatsskepsis, man könnte auch sagen in vielen Versionen die Staatsfeindlichkeit, auch die hat ja was Ambivalentes, also eigentlich auch unabhängig vom Silicon Valley, weil zum Beispiel die Staatsfeindlichkeit selten dann einschließt eine Skepsis gegenüber der Polizei oder auch gegenüber dem Militär. Ne? Würdest genau. du das auch so sehen, dass es eine sehr, sehr spezielle Staatsfeindlichkeit ist?
Ja, das ist relativ selektiv. Ne? Also es ist da, wo der Staat diesen Unternehmen Unterstützung in die Arme greifen kann, wo er in sie investiert, wo er mit ihr nicht also Verträge abschließt, das ist denen natürlich recht. Es ist eher die Punkte, es sind eher die Punkte, an denen, sag ich mal, National Labor Relations Board oder sowas ihnen reinredet, wie sie sich mit ihren Belegschaften abzufinden haben. Da fängt dann die Staatsskepsis sehr, sehr schnell an. Es ist natürlich auch, sag ich mal, es hat schon eine längere Tradition. Aber ich würde eher sagen, das ist halt ein Widerspruch, der sozusagen mit dem Silicon Valley groß geworden ist. Sie haben immer, sag ich mal, staatsfeindlich getan und gleichzeitig eben sind stark vom Staat abgehangen, noch sehr, 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 sehr lang und tun das zum Teil auch heute noch, nicht? Aber gleichzeitig, das war sozusagen, wurde nicht als Widerspruch verstanden. Und das hat auch, du kennst das aus USA, aber vielleicht wird es einigen Hörern nicht ganz klar sein, eine liberale Kritik, also eine libertäre Kritik des Staates meint nie den ganzen Staat. Es meint immer ganz spezifische Ausgaben, nicht, die zum Teil verschwindend klein sind, verglichen mit dem, über das man sich überhaupt nicht aufregt. Ne? Also das ist nicht School Lunches, aber eben nicht das Militär. Also es gab Militärskepsis im Silicon Valley. Also das sollte man dazu sagen. Also gerade so unter den frühen Apple-Leuten, da gab es Leute, die eben gesagt haben, wir machen keine Military Contracts und wir wollen selber Satelliten ins All schießen, weil wir dem Militär eben nicht trauen und so weiter. Also das gab's, das war halt auch die Vietnam-Generation. Aber andererseits, die meisten Unternehmen, glaube ich, waren doch ziemlich abhängig von den
Geldern auch, ne? Geldern des Pentagon, ne?
Gelder des Pentagon, aber vor allem auch vom Protektionismus, ne? Also es war sehr, sehr wichtig, Halbleitertechnologie sozusagen hier anzusiedeln, damit andere das nicht kontrollieren konnten. Und dann als das regulative Environment sich änderte, hat man die Kapazitäten schnell nach Taiwan verlegt. Also, aber es war wichtig, dass sozusagen dass der Staat da protektionistisch eingreift. Und das ist ja immer noch so, wenn ein amerikanischer Präsident nach China geht, wird es immer um Intellectual Property gehen. Also da brauchen sie den Staat halt noch als ihren Büttel, um zu sagen, bitte klaut uns unsere Technologie nicht. Setzt unsere Patente durch und so weiter. Also es ist sehr selektiv, aber es ist eben eine Selektivität, die lang eingeübt ist und bei der, sag ich mal, die Menschen gar nicht mehr merken, dass sie sozusagen in einen Widerspruch geraten.
Von Peter Thiel, dem PayPal-Founder, gibt es ja diesen bekannten Satz, mittlerweile oft zitiert, dass er Freiheit und Demokratie für inkompatibel hält. Würdest du ihm Recht geben in dem Sinne, dass die Freiheit, die er dort meint, tatsächlich inkompatibel mit der Demokratie ist?
Ja, ich glaube, sein Freiheitsbegriff ist neofeudal, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, das ist, ich denke, er hält den CEO für so eine Art kleinen Gott, ne, für
eine Regierungschef könnte man auch sagen.
Ja, na, aber noch fast theologisch. Ne? Also es ist für ihn eine messianische Figur. Mm. Ich meine, er macht das sehr stark eben über die Philosophie von René Girard. Da bekommt er das her. Aber er sieht das im Grunde genommen in einem religiösen Framing.
Dimension.
Ja, und also ich denke, ja, sicher, damit lässt sich keine Demokratie machen. Da hat er absolut recht.
Würdest du sagen, dass sich das Silicon Valley politisch in den letzten Jahren, Jahrzehnten vor allem verändert hat?
Ja, das ist jetzt genau die Frage, was wir damit meinen. Was meinen wir mit Silicon Valley? Ne? Also ich gebe eine dreiteilige Antwort und
gerne.
Deine Zuhörer werden einfach sagen wir werden einfach schauen müssen, was sie sich dabei rauspicken. Also ich glaube, es sind drei Sachen gleichzeitig passiert. Das eine ist, nein, diese Unternehmen waren immer mit gewissen Aspekten dieses Staates verbandelt, die, sag ich mal, strukturkonservativ sind. Hast du schon erwähnt, die Polizei, das Militär und so weiter. Nicht? Insofern, klar, dass es da ist eine sehr gut ausgebildete Branche, dass die, sag ich mal, eher die Demokraten wählen, geschenkt. Ne? Aber eigentlich sind diese Unternehmen strukturkonservativ. Egal, wie sie ihre Mensa anmalen oder wie viele Fahrräder sie dir schenken oder was weiß ich. Das wäre das Nein. Das eine Ja wäre eben, dass sicherlich die Außenwahrnehmung sich sehr stark verschoben hat. Also in dieser komischen Symbiose aus Gegenkultur und Radikalliberalismus hat sich sicherlich die Außenwahrnehmung stark verschoben, dass man jetzt das Libertäre viel stärker wahrnimmt als noch vor ein paar Jahren.
Und wahrnimmst damit meinst du einfach die Öffentlichkeit durch,
genau.
Auch mediale durch Berichterstattung und
genau. Also ja. die Art von Cover, die man Elon Musk noch 2017 oder 2019 gewidmet hätte, das würde man heute nicht mehr machen. Und das ist reine Wahrnehmung, aber sie hat auch eine Realität. Das heißt, das ist das Umfeld, in dem diese Unternehmen jetzt wirtschaften müssen. Und das Dritte ist eben nochmal ein Jein. Es sind sicherlich, insofern als sich unsere Erzählung von Silicon Valley an ganz bestimmten Personen festgemacht hat, unter anderem eben Thiel, Musk, Zuckerberg und so weiter, wir verfolgen natürlich auch ein bisschen deren Alterungsprozess. Und eine Sache, die bei Elon Musk sehr, sehr auffällig ist, dass er, und bei Zuckerberg mittlerweile eigentlich auch, dass er sich im Grunde genommen, die verhalten sich wie mit 40er, mit 50er, die nicht Milliardäre sind, sich auch online verhalten. Sie folgen irgendwelchen komischen Accounts, radikalisieren sich, fangen an, über Wokeness zu schimpfen und verstehen ihre Kinder nicht mehr und die Kinder wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben oder sowas. Jetzt eher bei Musk als bei Zuckerberg. Ich weiß nicht, wie dessen Kinder so drauf sind. Aber das ist im Grunde genommen eine sehr, sehr erkennbare Biografie. So einen Onkel haben wir alle. Ne? Aber die machen das eben
mit sehr viel Macht.
Sehr viel Macht und sehr viel Geld. Ne? Yeah. Und insofern, also das ist eine Verschiebung. Also da hat Silicon Valley aber nichts vorgemacht, sondern eigentlich mitgemacht. Ne? Also Elon Musk ist America's Divorced Dad. Er ist also, der macht genau das durch, was Millionen andere auch durchmachen, diese Entwicklung. Nur eben, ja, er kauft sich eben die Plattform, auf der er radikalisiert wurde. Das ist das Interessante, das ist das Pathologische dabei. Aber eine Ausnahme ist er wirklich nicht. Er ist im Grunde genommen ein Symptom. Nicht? Und insofern, ja, es gibt einen Rechtsruck in Silicon Valley, in dem Sinn, wie es einen Rechtsruck in gewissen Segmenten unserer Gesellschaft gibt. Und da rächt sich eben, wie ich in meinem Buch geschrieben habe, dass Silicon Valley sehr stark von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe dominiert war, nämlich eben junge weiße Männer, die jetzt alte weiße Männer werden. Und ja, Überraschung, es läuft nicht so gut. Ne? Das ist sicher in anderen Branchen anders, wo sozusagen wo generationeller die Leute weiter gestreut sind, aber eben auch möglicherweise ethnisch oder von der Herkunft her oder von der Sexualität her oder einfach vom Gender her. Nicht? Also das ist, es ist halt, die Generation, die da jetzt altert, ist frappierend männlich, frappierend monokulturell, also kommt aus irgendwie 3-4 Kaderschmieden, und ist eben auch seit 10 bis 20 Jahren so reich, dass sie im Grunde genommen sich nicht mehr mit anderen Meinungen auseinandersetzen müssen. Das heißt, die kennen eigentlich gar nicht mehr so viele Leute, nicht? Also, wer Musk zuschaut, wie er dann seine Matratze im Twitter-Hauptquartier abfotografiert, ne, das ist der spielt im Grunde genommen nochmal Startup nach, ne? Der will seiner Jugend nochmal hinterherhecheln. Das ist absolute Midlife-Crisis, was er da vollführt, nur leider mit sehr viel Plattform, und das macht die Plattform für andere halt auch kaputt. Ne?
Ich hätte noch eine, bevor wir zu Musk auch noch mal ein bisschen mehr in Detail gehen, eine Frage zu dem von dir angesprochenen Punkt 2, glaube ich, war es, die veränderte Außenwahrnehmung. Erlebst du das auch bei deinen Studierenden, dass die ja, von denen ja mindestens manche dann auch in Tech-Unternehmen gehen, ne? Und erlebst du da so eine Demystifizierung, dass die anders als noch vielleicht vor 10 Jahren ein ziemlich klareres Bild haben, was da eigentlich passiert im Silicon Valley in diesen großen Unternehmen?
Ja, aber die Veränderung ist gar nicht mal so jung. Diese Veränderung habe ich bemerkt, während ich mein Buch noch geschrieben habe. Also dadurch wurde das Buch ja eigentlich möglich, dass Studierende, die wirklich blauäugig in diese Unternehmen reingegangen sind, sich nach 3 Jahren bei mir gemeldet hat und haben gesagt, du hättest du mal Lust auf einen Kaffee, und dann wurde richtig losgeraunzt. Nicht?
Also das da heißt, reden wir über die ersten, die Ende der 10er Jahre, oder?
Genau, also 2018 bis 2020, und ich glaube, die Pandemie hat ein Übriges dazu getan. Nicht? Also das sozusagen, das hat man alles vergessen, aber die großen vollmundigen Versprechen, mit denen Silicon Valley die Pandemie lösen wollte, und dann wurde irgendwie nichts draus, und am Schluss musste die Regierung allen ihre Covid-Tests schicken und so weiter. Das hat die, glaube ich, stark desillusioniert. Die sind natürlich auch, sag ich mal, älter geworden. Diese Belegschaften sind älter, als sie es noch 2012, 2013 waren. Das heißt, die haben sozusagen auch ein feineres Gespür für Ausbeutung, nicht? Und ich würde fast sagen, dass was wir jetzt erleben bei Leuten wie Zuckerberg und Musk im Grunde auch eine Reaktion darauf ist. Ne? Sie haben erleben müssen, dass ihre Belegschaften sich einmischen, dass ihre Belegschaften sagen, das finden wir nicht gut. Ab 2016, dass die Facebook-Belegschaft sagt, was haben wir denn da jetzt für eine Rolle gespielt, bitte? Das kann doch nicht sein.
In der Wahl von Trump, ja.
In der Wahl von Trump, genau. Und dadurch, und ich glaube fast, also die sind sozusagen, das ist einer der Gründe, nicht? Also warum diese Investorenkaste und die Gründerkaste so stark zum Teil so stark nach rechts gedriftet sind, weil plötzlich die ihre Untergebenen aufmüpfig geworden sind und sie plötzlich sagen, oh, vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn ich die Polente denen auf den Hals schicken könnte oder so. Jetzt nicht metaphorisch gesprochen, das können die natürlich nicht buchstäblich machen, aber es ist schon auffällig, nicht? Also die Entzauberung dieser Unternehmen war zuerst da. Und im Grunde genommen ist der Rechtsdrift dieser bestimmten und sehr exponierten Gründerfiguren dann sozusagen wahrscheinlich auch eine Reaktion darauf, dass eben Belegschaften sagten, wir sind keine Familie, du zahlst mich und ich möchte nach Hause und ich möchte Jobsicherheit und ich habe Kinder und
ich möchte auch im Zweifel nicht Teil eines bestimmten Geschäftes sein. Das ist ja auch der Widerstand, der sich da an der Basis gebildet hat. Da geht es ja um ganz grundsätzliche Dinge. Darüber möchte ich auch noch sprechen, gerne mit dir. Mich überrascht jetzt fast, dass du Elon Musk und Zuckerberg in einem Zug erwähnst, sozusagen so in eine Kategorie fast passt, weil Elon Musk, wie wir mittlerweile wissen, ist seit diesem Sommer ganz offiziell Team Trump. Er ist im Grunde sein Twitter oder Ex-Feed ist nur noch Hetze gegen Migranten, gegen Transmenschen. Es ist eine wirklich so offensichtliche Rechtsradikalisierung.
Es fällt doch auf, dass also das die frühen Vorzeichen, die Vorbeben sind da. Also gerade in seinen Äußerungen zur Wahl. Ich glaube, wir sind jetzt, ich glaube, er hat, es ist gerade heute in der New York Times ein Artikel erschienen, in dem es darum geht, dass er sich aus der Politik zurückziehen wollte. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, er hat sich von Kulturkampfthemen anstecken lassen und er wendet sich so ein bisschen von den Demokraten ab. Also das ist, so hat das bei Elon Musk auch angefangen. Also Anti-Wokeness ist ein ziemlich guter erster Schritt entlang dieses Weges, und ich würde darauf wetten, dass Zuckerberg den genauso durchmacht. Ich glaube nicht, dass er ist temperamentmäßig natürlich nicht Elon Musk, und er ist halt nicht auf Droge ständig, was auch hilft. Also ich nehme an, er wird nicht ganz so rechts sein wie Elon Musk, also der genau wirklich sich nur irgendwelche Nazi-Accounts sich mit denen noch beschäftigt. Aber solche Sachen beschleunigen sich halt, ne?
Die Tech-Branche war also schon immer anschlussfähig für reaktionäre Politik, sagt Adrian Daub. Viele der Gründer halten vom Sozialstaat nichts, unterstützen den Strafstaat aber umso mehr. Hierarchien werden als natürlich betrachtet, der Markt soll sortieren. Und gleichzeitig bauen viele der CEOs darauf, dass die Regierung ihnen Vorteile verschafft. Auch diese Widersprüchlichkeit gehörte schon immer zum Valley, sagt Adrian. Es ist jedenfalls nicht sonderlich überraschend, dass Leute wie Elon Musk und Peter Thiel, die sich selbst als Libertäre bezeichnen, heute Teil der rechtsradikalen Bewegung um Trump sind. In der zweiten Hälfte unseres Gespräches geht es um das Verhältnis von Musk und Trump, um die Unsinnigkeit mancher künstlicher Intelligenz und es geht auch um den emanzipatorischen Widerstand innerhalb der Tech-Branche. Der What's Left Podcast zu den US-Wahlen ist eine Co-Produktion der Schweizer Wochenzeitung What's und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Beide Redaktionen haben Personal und Zeit investiert. Finanziert wird der Podcast vom Recherchierfonds ProWatts. Wenn Sie mithelfen wollen, dass Projekte dieser Art auch in Zukunft umgesetzt werden können, spenden Sie auf prowatts.ch und abonnieren Sie eine oder gleich beide Zeitungen. Im August fand ja dieses Gespräch zwischen Trump und Musk statt. Bei Auf X, es ging erstmal sehr, sehr rumpelig los. Eine halbe Stunde war irgendwie, hörte man gar nicht und so weiter. Ich hatte dann während dieses Gesprächs, auch weil ich drüber schreiben musste oder durfte, den seltsamen Eindruck, dass diese beiden Männer, die nun wirklich, denen es ja nicht an Privilegien fehlt, die so reich sind und so viel Plattform, dass es trotzdem was Verzweifeltes hatte. Also ich hatte sofort dieses Gefühl, ah ja, hier ist, das ist im Grunde eine Zweckgemeinschaft. Ja, Trump braucht Musk, weil Reichweite. Musk braucht Trump, weil der natürlich auf Trump und die Deregulierung und Steuererleichterung setzt. Würdest du das auch so verstehen? Diese beiden sind eigentlich, das hier ist keine Position der nur Stärke, sondern sie brauchen sich irgendwie gegenseitig. Siehst du es ähnlich?
Also ich gebe eine doppelte Antwort darauf. Das ist nämlich wirklich, das ist, glaube ich, die absolut zentrale Frage hier, nicht? Einerseits, genau, es ist aus einer Position der Schwäche heraus. Und das ist eben die Schwäche, die sich aus dieser Logik der Disruption ergibt in Silicon Valley, ne? Die einerseits immer so tut, als würde sie die alten Systeme kaputt machen, aber andererseits eben doch von diesen Systemen abhängt. Trump, und das ist der Moment, wo sich Trump und Silicon Valley wirklich, oder gewisse Aspekte von Silicon Valley wirklich einfach gut vertragen. Ne? Die meinen zwar nicht dasselbe, aber sie haben, sagen, sie durchlaufen parallele Entwicklungen. Und die ist eben, nicht, Donald Trump sagt, die Medien lügen ständig, man kann ja eh nichts mehr lesen, ich krieg alle meine E-Mail, ich will nur Twitter und Fox News und so weiter und so weiter. Donald Trump ist besessen von der New York Times. Er ist sowas von sauer, wenn die New York Times ihm wieder blöd kommt und sowas. Er ist fixiert auf dieselben Medien, von denen er sagt, die sind eigentlich absolut unwichtig die lügen eh nur. Ne? Und Silicon Valley hat eine ziemlich sehr ähnliche Dynamik, dass man sozusagen einerseits die alten Systeme von Privilegien und so weiter halt total blöd findet, aber andererseits komplett von ihnen abhängt. Ne? Das ist die Logik des Studienabbrechers, die ich mal beschrieben habe. Nicht? Also man will nicht den Uni-Abgang gemacht haben, aber man will auf einer guten Uni gewesen sein. Also das heißt, man ist einerseits, man braucht Stanford nicht mehr, aber andererseits braucht man es halt doch, eben als ein abgebrochenes Studium. Und das ist bei beiden sehr, sehr wichtig, dass sie von Systemen und von Hierarchien abhängen, von denen sie eigentlich behaupten, dass sie sie aussetzen wollen. Das ist das eine. Das zweite ist das ist die tatsächliche Schwäche. Das ist das verstehen die als eine Schwäche. Peter Thiel, anderes gutes Beispiel, ne? Bezahlt Studierende dafür, dass sie das Studium abbrechen, sagt, man braucht die Uni nicht. Der Mann hängt ständig in Stanford rum, ständig. Und will eindeutig nichts mehr, als von uns irgendwie wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Nicht? Also wenn er es überhaupt nicht muss, wir können ihm sowas von egal sein, aber wir sind ihm nicht egal. Ne? Also das ist das eine, das ist das schwäche Gefühl. Das ist die tatsächliche Schwäche. Und das zweite ist das schwäche Gefühl. Und da trifft sich eben Donald Trump, der Außenseiter, ne? Milliardär, aber Außenseiter, der Jünger aus Queens, der es nach Manhattan geschafft hat. Ne? Der trifft sich da mit den Nerds, die zwar auch aus großen Privilegien kommen, genauso wie, also Zuckerberg war nie arm, Musk war nie arm, soweit ich das weiß, aber die sich immer aufgrund ihrer, sagen wir mal, defizitären Männlichkeit oder so, was sie dafür hielten, nicht? Also die Nerd-Männlichkeit sozusagen in eine Ecke gestellt fühlten und die unbedingt cool sein wollen jetzt, ohne das eben wirklich zu können. Ne? Also Zuckerberg, da ist Zuckerberg sehr gut rein. Jedes Mal, wenn er irgendwas Cooles zu machen versucht, ist es einfach sowas von peinlow. Ne? Und das ist die Figur des Nerds, der sich sozusagen noch als Außenseiter und als Opfer wahrnehmen kann, wenn ihm eigentlich schon alles gehört.
Die Rache der Eierköpfe ist doch dieser absurde, die Übersetzung des Titels Revenge of the
genau,
Nerds.
Genau, genau. So heißt das, Revenge of the Nerds. Ah ja, Aber die Rache und das Eierkopfsein ist sozusagen, das fällt in eines. Ne? Also es gibt eine Form der Nerd-Männlichkeit in den USA, das wirklich rachsüchtig ist. Ne? Also die sozusagen, da sind wir wieder zurück bei den Hierarchien, bei den natürlichen Hierarchien. Ich hätte mehr verdient. Normalerweise Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht, aber das muss es nicht nur sein. Nicht? Also ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Macht, weniger Drohungen von physisch ausgereifteren Jungs in meiner Schule oder sowas, nicht? Das ist die Figur des Nerds, die ist sozusagen immer bedroht und fühlt sich immer irgendwie marginalisiert. Und das legen diese Menschen auch nicht ab. Ne? Und dadurch kommt man dann eben so zu so bizarren Spektakeln, wo sich Menschen, die dich und mich umbringen lassen können, ohne über die Portokasse hinausgehen zu müssen, ne, dass die sozusagen, dass die sich immer noch als Opfer fühlen und sich sehr gerne erklären lassen, warum sie auch Opfer sind. Ne.
Es gibt ja auch genügend und noch mehr Tech-CEOs, die auf der Seite von Kamala Harris stehen und sind und sie ganz offensiv unterstützen. Und du hast auch schon dazu gesagt, Harris hat nun wirklich in diesen letzten Wochen als Spitzenkandidatin, aber auch schon davor klar gemacht, dass sie jetzt die großen Regulierungen auch nicht durchsetzen will. Kann man sagen, dass eigentlich beide Kandidaten, also Trump und Harris, eine Silicon Valley freundliche, Silicon Valley jetzt damit ist, meine ich jetzt natürlich die Chefs und nicht die Beschäftigten zwangsläufig, eine freundliche Politik für das Silicon Valley betreiben?
Ja, denke ich schon. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Wirtschaftszweig hier. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin kommt aus dieser Region. Sie verdankt ihre ersten Wahlerfolge hier eben Spendern und Unterstützern aus der Tech-Industrie. Dass die sozusagen nicht die an die harte Kandare nimmt, würde ich jetzt voraussetzen. Und es ist auch wirklich so, dass es ist einfach schwierig. Diese Unternehmen haben sich sehr stark eben in verschiedene Wirtschaftszweige mit eingeklinkt. Es ist einfach schwierig, die mittlerweile zu regulieren. Das haben die auch bewusst so gemacht. Aber es ist eben wichtig zu sehen, dass die Menschen, die, als Aushängeschilder dieses Rechtsrucks Silicon Valleys fungieren, eigentlich nicht mehr im Tagesgeschäft dieser Unternehmen wirklich aktiv sind.
Es hat sich ja vor allem in den vergangenen 10 Jahren ein ziemlich erstaunlicher oder bemerkenswerter Widerstand an der Basis geformiert, über den wir auch schon kurz gesprochen haben. Also 2014 gibt es die Formierung der Tech Worker Coalition, dann gibt es rund um die Wahl von Trump wirklich Widerstand und den so bestimmte offene Briefe, die klar machen, dass sie bestimmten rassistischen Praktiken der Unternehmen nicht mehr weitermachen. Es gibt die Gründung von Gewerkschaften. Könntest du etwas sagen über die Vision, die sich da bildet, jenseits einfach dieser konkreten Arbeitsbedingungen, die sie natürlich verbessert sehen wollen? Also zum Teil ist es Arbeitsschutz, mehr Gehalt und so. Gibt es aber so, hat sich da eine Vision des Silicon Valleys oder des Internets, der digitalen Infrastrukturen gebildet in den letzten Jahren? Oder ist es gar nicht so utopisch, sondern sehr konkret? Wir wollen einfach normalen Arbeitsschutz.
Naja, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also es gibt sicher einige Dimensionen davon sind utopisch und sind politisch wirklich brisant und äußerst toll auch. Ne? Also gerade
was wäre das?
Das wäre zum Beispiel, ob diese Technologien an alle verkauft werden dürfen. Ne? Dass man sagt, wir wollen gewisse Technologien nicht an gewisse Länder verkauft sehen. Ne? Das ist natürlich schon, nicht, also wenn die deutsche Rüstungsindustrie, wenn die Belegschaften da sowas durchsetzen könnten, das wäre natürlich schon wirklich beeindruckend, nicht? Und das hat in ein paar Fällen hier auch funktioniert. Nicht? Das andere ist allerdings, dass natürlich für die allermeisten ist es, glaube ich, eher so Bread and Butter, dass man irgendwie sagt, wir möchten einfach wie eine normale Belegschaft behandelt werden. Nur, das Problem ist natürlich, das ist das Problem, sag ich mal, jedes Arbeitgebers, wenn Vergewerkschaftung anfängt, dass es natürlich bei den Bread and Butter Issues nicht aufhört. Das ist natürlich dass sich natürlich Gewerkschaften politisch äußern und so weiter. Das gehört auch dazu. Also ich glaube, es liegt sozusagen im Wesen von Worker Organizing, dass sobald das mal anfängt, dass es nicht aufhört. Und genau davor haben die natürlich Angst. Und das eine ist für sie, sag ich mal, tatsächlich bedrohlich in ihrem Day-to-Day-Business. Und das andere ist, sag ich mal, ideologisch, widerspricht es ihnen. Sie haben diese Genie-Ästhetik, ich habe dieses Unternehmen aufgebaut, ich sollte auch entscheiden, was jetzt hier passiert. Also,
und auf einmal gibt es dann so Leute, die sagen, na, warum können wir nicht ein Unternehmen wie Facebook theoretisch auch wirklich demokratisch regieren?
Ja, ja, aber ich glaube, für jemanden wie Zuckerberg ist es noch empfindlicher, weil, genau, man könnte sagen, könnte man es nicht demokratisch regieren, aber auf dem allerbanalsten Level sagen die einfach, warum investieren wir eigentlich so viel ins Metaverse? Ja, aber das ist für ihn eben sein Baby, sein Projekt, das ist das Zeichen, dass er tatsächlich genial ist und nicht einfach den erfolgreicheren und rücksichtsloseren MySpace-Klon zum richtigen Zeitpunkt an den Start gebracht hat, dass er wirklich als Mensch einzigartig ist oder sowas. Da trifft seine Psychologie auf. Ja, auf die eindeutig kollektive Natur dieser Unternehmung. Zuckerberg hat, Facebook hat nur funktioniert, weil da ganz viele Leute, viele tolle Leute, von denen ich viele kenne, mitgearbeitet und zusammengearbeitet haben. Und da ist die Frage des Kollektivs berührt in Silicon Valley häufig einen wunden Punkt. Bei Elon Musk halt auch.
Es gibt ja einen Teil, so wie ich das verstanden habe, der Opposition an der Basis und der neuen Organisation ist ja auch eine Wiederentdeckung des Ludismus. Ja? Also was ja im 19. Jahrhundert die Maschinenstürmer waren, also Textilarbeiter, die sich zum Teil, die nicht nur für besseren Arbeitsschutz, bessere Arbeitsbedingungen gekämpft haben, sondern auch die Maschinen, mit denen sie ausgebeutet wurden, zerstört haben. Darauf berufen sich jetzt zumindest manche TheoretikerInnen, manche OrganizerInnen. Kannst du damit was anfangen, würdest du so weit gehen, dass bestimmte Technologien zumindest in einer bestimmten Anwendung einfach nicht emanzipatorisch, nicht demokratisch sein kann, dass man sie zerstören muss?
Oh, da bin ich jetzt überfragt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, also bei KI fände ich, das wäre für mich so der klassische Fall und Krypto auch. Also es ist für mich einfach unersichtlich, wo da der gesellschaftliche Nutzwert liegen soll. Na, genauso wie wir nicht auf Gladiatorenkämpfe wetten können, sollten wir vielleicht auch das einfach lassen als Gesellschaft. Vielleicht lassen wir es einfach. Ne?
Und das meinst du bei KI und Krypto, oder
habe ich
das falsch?
Ja, auf jeden Fall. Aber andererseits kann man, glaube ich, schon sagen, dass das derzeit in Silicon Valley überhaupt nicht, selbst bei, sag ich mal, links eingestellten Leuten, im Grunde genommen, das heißt nicht, dass es nicht auf der Tagesordnung steht, aber es hat eben verloren. Also gerade das autonome Fahren, ne? Also es ist eine Technologie, die lange eben verlacht wurde, auch von mir, die ich immer noch für relativ utopisch halte, was jetzt, sag ich mal, Privatfahrzeuge angeht und so weiter. Die aber andererseits, und die ganz offensichtlich eben darauf aus ist, menschliche Arbeit unmöglich zu machen und unnötig zu machen. Ne? Und die aber jetzt doch im Kommen ist. Ne? Also von meinem Haus fahren fast nur noch Waymos vorbei.
Mm. Also hier fahren. Also das sind die Selbstfahrenden, genau.
Das wäre so ein Moment gewesen, wo ich dachte, da könnten natürlich amerikanische Gewerkschaften noch einschreiten und sagen, ja Moment, das geht jetzt aber nicht. Und das ist nicht geschehen. In der linken Stadt San Francisco, angeblich so linken Stadt San Francisco, ist das alles durchgewunken worden. Also das heißt, na gut, die Frage ist natürlich bei solchen Sachen immer, wie verfährt die EU? Also häufig schaut man in Silicon Valley dann auf der Linken eher auf die EU und sagt, was lassen die zu? Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass das neue iPhone darf in der EU nicht mit KI ausgestattet ankommen, was mich ehrlich gesagt verleitet, in Deutschland ein iPhone zu kaufen, damit ich das dumme Ding nicht mit drauf habe. Fände ich viel schöner. Ich brauche ein neues Telefon. Ich habe blöderweise mein Bildschirm ist schon wieder kaputt. Aber ich will ich will nicht eine KI trainieren, dadurch, dass ich irgendwie Telefonate mache. Und dann wäre es vielleicht für mich besser, ich gehe nach Belgien und kaufe mir da ein Telefon. Aber also das ist nochmal die Überlegung. Also das lässt sich in der EU sehr viel mehr machen als in den USA. Hier gibt es da keinen Widerstand gegen. Ne?
Siehst du gar keine auch konstruktive Verwendung von KI gerade so aufkommen?
Fällt dir was ein? Also ehrlich gesagt.
Ja, gute Frage. Naja, ich denke ja so jetzt mal ein bisschen sehr banal, aber ich denke ja auch an so bestimmte, also ChatGPT und so, die machen manches einfacher. Ich verwende das kaum oder eigentlich gar nicht. Ich habe mal eine Zeit lang. Ist es natürlich sehr so.
Ja, also ich muss sagen, ich bin da, ist nicht skeptisch. Ich habe bisher einfach nichts Interessantes daran entdecken können. Und ich glaube eben auch, dass bei vielen Sachen, das ist genauso wie bei Augmented Reality oder Virtual Reality oder beim Metaverse, was weiß ich und so weiter, das war, da steht auch vielen jetzt auch, ist KI drin, was eigentlich, sag ich mal, nie wirklich KI war. Ne? Klar, Textgenerierung kann beeindruckend sein, ist aber normalerweise ziemlicher Schwachsinn, ehrlich gesagt. Google ist mittlerweile fast unbenutzbar wegen KI, weil da Sachen einfach reinfantasiert werden von der KI. Also da waren mir die Sachen, die früher da auf den Indizes standen, viel, viel lieber, weil ich eben wusste, da hat jemand gesagt, nein, der Kuchen muss 30 Minuten in den Ofen, nicht 300 Minuten oder was weiß ich. Bildgenerierungssysteme scheinen alle, das sind im Grunde genommen nichts weiter als Intellectual Property Rights Umgehungsmaschinen. Das heißt, man würfelt ein paar Bilder so zusammen, dass keiner mehr ein Copyright Claim machen kann, und dann ist Schluss. Ne? Also besonders beeindruckend sind die nicht. Ich weiß es nicht. Es ist für mich, ich habe bisher keinen Use Case gefunden, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt wirklich besser. Oder ist wirklich, das überzeugt mich jetzt. Was anders ist, als, sag ich mal, beim autonomen Fahren, ehrlich gesagt. Also ich bin weiterhin aus ideologischen Gründen dagegen, aber als Fahrradfahrer bin ich froh, wenn ich vor einem autonom fahrenden Auto fahre, weil ich weiß, das fällt mich nicht um. Ich weiß, das fällt sehr viel vorsichtiger und reagiert sehr viel schneller als ein Mensch. Ne?
Ja.
Und ich benutze es mittlerweile auch selber zum Teil. Also ich bin da kein Luddite, aber ich bin
kein Maschinenstürmer, ja.
Genau, aber bei KI, ich habe halt noch nie
den wirklichen
Nutzen. Ich habe bei vielen Technologien in Silicon Valley gesagt, oh, das überzeugt mich nicht, aber das ist doch schon richtig cool. Und bei KI denke ich immer, okay, du hast einen plausibel klingenden, aber sinnentleerten Brei rausgekotzt, in einer Welt, in der, ehrlich gesagt, solcher Brei schon zuhauf existiert. Toll gelaufen. Ne? Also das ist für mich halt wirklich Chefskiss, genau. Da habe ich keinerlei Interesse dran. Und es ist genauso wie bei Krypto, dass ich eben nicht verstehe, was genau der Nutzwert hier sein soll, außer dass halt irgendwelche Grifter reicher werden. Und okay, das können wir natürlich auch machen. Ist halt Kapitalismus. Aber ich glaube nicht, dass man das intellektuell noch stark verbrämen muss.
Lieber Adrian, ein kleiner Sprung noch zum Ende. Du hast ganz frisch auf dem Markt ein Buch, was sich mit der Cancel Culture Panic, so beschreibst du es, beschäftigt. Könntest du mir vielleicht in ein paar Sätzen erklären, welchen Fragen du dort nachgehst? Es gab ja schon vor 2 Jahren ein Buch bei dir, von dir, zum gleichen Thema, was in Deutschland rausgekommen ist. Aber es ist ja nicht nur eine Übersetzung, schon auch eine Weiterentwicklung, jetzt für den englischen oder amerikanischen Markt.
Genau. Also, das Thema des deutschen Buches ist zum Teil eben wirklich eine Übersetzung, aber das Thema des deutschen Buches ist ein anderes als das des Englischen. Das Englische ist eben, das Deutsche sagt eben, ihr meint in Deutschland, wenn ihr über Cancel Culture euch den Mund verreißt, eine amerikanische Debatte zu importieren und zu reflektieren. In Wahrheit habt ihr eine ganz eigene, die sozusagen mit der amerikanischen nur mittelbar zu tun hat. Ne? Und ihr verhandelt da ganz eigene Sachen. Unter anderem eben und euer Verhältnis zu solchen Sachen wie den USA und zu Silicon Valley, ehrlich gesagt auch. Und das Verhältnis zu, sag ich mal, Nicht-Kartoffeldeutschen ist da sehr, sehr stark mit drin. Nicht? Und das englische Buch hat im Grunde genommen beleuchtet dasselbe Phänomen von der anderen Seite und sagt, naja, wieso hat diese amerikanische Debatte international verfangen? Was musste in Frankreich, England, Italien, Spanien, Chile und Argentinien, um nur ein paar zu nennen, oder Russland passieren, damit diese Debatte sozusagen überschwappen konnte. Aber woher kommt auch diese Vorstellung, dass sie tatsächlich übergeschwappt ist und dass sie sozusagen 1:1 übersetzt worden ist? Das stimmt nämlich eben nicht. Es hat jeweils immer lokale Vorbedingungen gegeben und ist sozusagen lokalisiert worden. Also eine glokale Panik, wie man früher, ich glaube, das Wort ist etwas aus dem Gebrauch gefallen, aber ich fand das immer lokal immer sehr schön. Es ist weder eine globale Panik noch eine lokale. Sie ist irgendwie, sie meint aufs Globale zu schielen, ist aber doch ziemlich provinziell am Schluss. Ne? Tut universalistisch, aber will eigentlich bereitet häufig, sag ich mal, nationalistischen Tendenzen in sag ich mal, in Großbritannien mit Brexit, in Deutschland mit, sag ich mal, dem starken Rechtsruck fast aller Parteien, ehrlich gesagt, denen bereitet sie sozusagen, dem gibt sie ein Stichwort. Ne? Also ich glaube wirklich, der Diskurs über Cancel Culture, kann man rückblickend sagen, war ein früher Vorbote der Neujustierung auch der deutschen Politik, den wir jetzt beobachten können. Er war es auch in den USA. Und er war wahrscheinlich in Europa, gerade Frankreich, Deutschland, UK, wirkmächtiger als in den USA, wo die Demokraten ihn relativ früh eben diesen Begriff als republikanischen Kampfbegriff wahrgenommen haben und sich erst ehrlich eher nicht damit beschäftigt haben oder ihn, sag ich mal, versucht haben, neu auszutarieren und mit neuen Bedeutungen auszustatten. Also, dass man sozusagen.
Während in Deutschland, sagst du, eben auch Parteien der Mitte, sogar sozialdemokratische oder die Grünen, auch die Cancel Culture Panik mitmachen. Verstehe ich dich richtig?
Ja. Auf jeden Fall. Aber vor allem, das ist ja vor allem eine Medienpanik, vor allem eben
das bürgerliche
sich Feuilleton. Selbst als links, als ja, besonders der Feuilleton-Panik, besonders eben links. Oder liberale bis linksliberale Zeitungen. Also sagen wir mal, die Süddeutsche hat das eigentlich genauso mitgemacht. Also die FAZ war, glaube ich, mal abgesehen von Thomas Thiel, eigentlich eher skeptisch als die Süddeutsche. Mhm. Gut, die NZZ hat das nochmal ganz stark forciert und hat das ganz klar als Teil eines auch einer neuen Rechtsausrichtung des eigenen Blattes benutzt. Aber das ist eher eine Ausnahmeerscheinung. Eigentlich ist das ein mittiger, ein zentristischer Diskurs, der aber eben, sag ich mal, eine Brücke baut zwischen einer sich selbst als solcher verstehenden Mitte und den Hartrechten. Mhm. Das ist das Geheimnis dessen. Das ist der Moment, das ist der Punkt, wenn es um Cancel Culture geht, das ist der Punkt, an dem ein absoluter Spinner wie Thilo Sarrazin und ein angeblich gemäßigt Rechter oder gar nicht mal, ich verstehe mich gar nicht als recht, ich verstehe mich eigentlich als Liberalen oder als klassischen Liberalen oder sowas, nicht? Also so ein Typ, wo die sozusagen einer Meinung sein können. Mhm. Und das war die Brücke, die da gebaut wurde. Und die jetzt eben, das ist nicht die einzige, da gibt's mehrere, aber die haben eben diese neue Rechtsoffenheit, gerade auch in Parteien der Mitte, stark befördert, ja.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem in den Themen und Ansätzen deines Buches über das Valley und dem Buch über die Cancel Culture? Mein Vorschlag wäre, es geht in beiden Büchern um die Verschleierung von Macht, ja? Also die Silicon Valley.
Das wäre es.
Genau.
Ja, das ist bei Elon Musk, der sich auch mit Cancel Culture obsessiv auseinandergesetzt hat, ist das ganz klar zu erkennen, ja.
Also der eine, Musk tut so, als wäre er immer noch Rebell, obwohl er der reichste Mann der Welt ist. Und in Deutschland sagen Leute um 22 Uhr in der ARD, sie können gar nicht mehr sagen etwas in der Öffentlichkeit.
Ja, Cancel Culture oder politische Korrektheit davor ist eine Möglichkeit, bietet dem Individuum die Möglichkeit, so zu reden, wie man immer geredet hat und gleichzeitig sich als mutiger Dissident irgendwie darzustellen. Man hat das N-Wort vor 10 Jahren benutzt, man benutzt es so heute noch und sagt, ich weiß, es ist heute nicht mehr politisch korrekt und so weiter. Man darf sich sozusagen im Brustton des Mutes und der Kühnheit und des Relegatentums sozusagen präsentieren, obwohl man eigentlich genauso weiter wurschtelt wie bisher und die eigenen gesellschaftlichen Privilegien und Macht sozusagen stillschweigend voraussetzt. Das ist, du hast es genau benannt, das ist der kleinste gemeinsame Nenner dieser beiden Studien. Es ist da um die Selbstvergessenheit der Macht und die konspirative Projektion von angeblichen Machtstrukturen auf Menschen, die eigentlich keine haben gesellschaftlich. Ne? Also das wären POC in Deutschland, das wären Transpersonen in den USA, nicht? Also Menschen, die von denen ständig behauptet wird, sie hätten diese unglaubliche Lobby, die allen das die Luft abschnürt, aber in Wahrheit, wo soll diese Lobby wohnen? Wie verdienen die ihr Geld? Nicht? Also es sind ein paar Leute auf Twitter, die blöd gekommen sind, das tut mir leid, aber das ist noch keine Macht. Ne? Und ja, genau, das ist der, du hast es genau benannt, das ist das, was diese beiden Topoi so, oder was diese beiden Studien verbindet. Und es ist auch der Grund, warum ich von einem aufs andere gekommen bin, eben weil Silicon Valley sich für Cancel Culture früh interessiert hat, weil da eben auch so eine Strukturaffinität da war. Ne? Es ist genau dieselbe Form von, wie ich habe doch keine Macht, die diese Menschen seit 20 Jahren sozusagen zu einem Erfolgsmodell ausgebaut haben, hier eben bezogen auf, ja, auf politischen Diskurs.
Ganz zum Schluss eine Frage, die ich allen Gästen stelle, immer zum entsprechenden Thema natürlich. Wenn wir über das Silicon Valley reden, worüber reden wir zu viel, lieber Adrian?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir fokussieren uns zu stark auf diese alternden Männer. Mhm. Das ist schwierig, ist ambivalent. Einerseits, klar, je wichtiger die sich machen, desto mehr verdienen sie natürlich auch unsere Aufmerksamkeit. Also, dass jemand weiß, wer Peter Thiel ist, ist schon sehr, sehr wichtig, denke ich. Aber andererseits, glaube ich, rächt sich da auch so ein bisschen, dass wir eben in den letzten 10, 20 Jahren nicht genug diese Unternehmen als Unternehmen wahrgenommen haben, sondern als Ausdruck des individuellen Genies von diesen Männern. Ne? Und ich glaube weiterhin, dass man diesem Ort gerechter wird, wenn man ihn eben als ein kollektives Biotop sozusagen beschreiben möchte und nicht als Ausdruck dieser genialen Gründerbiografien, die, wenn man sie sich genauer anschaut, so genial gar nicht sind.
Und worüber reden wir zu wenig?
Wir reden zu wenig darüber. Wir tendieren bei, wenn wir auf die andere Seite des Silicon Valley schauen und wenn wir auf die andere Seite der amerikanischen Politik schauen, nicht? Wir markieren Grunddifferenzen und wir haben irgendwie so die Woken da drüben und dann die Republikaner und die verschiedenen Leute, die dagegen aus ganz verschiedenen Motiven aufbegehren, nicht? Und ich glaube, dass sich in den letzten 20 Jahren wirklich irgendwie eine amerikanische Marotte auch im deutschsprachigen Raum eingenistet hat, dass man sozusagen unter linken und linksliberalen Menschen überhaupt nicht mehr unterscheidet in den USA. Dass man sozusagen so tut, als seien die alle einer Meinung. Wir haben große Diversität der Meinungen hier. Wir haben große Spannbreite der Meinungen hier. Nicht? Ist, sag ich mal, das rechte Spektrum ziemlich weit von denen abgekapselt und operiert fast auf einem ganz anderen Tatsachenfundament als diese. Aber ich glaube, dass die Tendenz, sag ich mal, jeden aus San Francisco so in dieselbe Schublade zu stecken, jeden aus Kalifornien in dieselbe Schublade zu stecken, sagen, ja, das sind halt die woken Küstenleute, aber dann sich jedem, der in einem Diner in Ohio eine Waffel verspeist, sozusagen stundenlang anzuhören, als sei das Orakel von Delphi. Ich glaube, bricht sich eine gewisse Wertung Bahn, die ich nicht teile und die ich für falsch halte. Die, glaube ich, diesem Land, diesem sehr vielfältigen Land auch nicht gerecht wird.
Ich danke dir sehr, lieber Adrian.
Dank dir.
Das Silicon Valley ist mehr als seine Eigentümer. Es ist eine Region, in der natürlich schon Menschen lebten, bevor die Tech-Unternehmen ansiedelten. Es ist eine Branche, um die sich sowohl Demokraten als auch Republikaner bemühen, eine Industrie, in der sich Beschäftigte gegen die Praktiken ihrer Unternehmen wehren. All diese Punkte, über die Adrian Daub mit mir gesprochen hat, lassen sich vielleicht mit einem Satz verdichten. Das Silicon Valley ist ein Ort der Konflikte. Ich würde daraus Hoffnung schöpfen, denn dort, wo es Konflikte gibt, ist ja auch die Zukunft nicht abgemacht. Wenn sich genug Leute im Valley zusammentun, könnte eine andere Tech-Welt entstehen. In der nächsten Folge von What's Left spreche ich mit Simone Zimmermann über die Antikriegsbewegung in den USA. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von der WOTS und Analyse und Kritik, finanziert durch den WOTS Recherchierfonds. Am Podcast beteiligt sind Ur Gültekin, Kaspar Surber, Jan-Ole Arps, Payam Masumi, Helen Derik und Lukas Hermsmeier.